weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, als ihr dieses Thema gehört habt, über was will er jetzt wohl reden? Der gefährlichste Platz auf der Welt. Jemand hat einmal gesagt, der gefährlichste Platz auf der Welt ist der Mutterleib. Das ist heute aber nicht mein Thema, aber als ich das dann so hörte, habe ich gedacht, ja, da ist schon etwas dran. In Deutschland wird im Durchschnitt jede Minute ein Kind abgetrieben. Jede Minute eine Abtreibung. In einer Stunde 60 Abtreibungen. Mal 24 Stunden, dann haben wir einen Tag und dann mal 365. Ich habe vorhin mal zusammengerechnet, ergibt 525.600 Abtreibungen im Jahr. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher. Ich habe öfter in Russland evangelisiert und auch da etwas Einblick bekommen, mir auch Zahlen besorgt. In Russland hat eine Frau im Durchschnitt 8 Abtreibungen im Leben. Stellt euch das einmal vor. Das ist die Methode der Familienplanung. Ich habe gelesen, dass in Rumänien auf 100 Lebendgeburten 300 Abtreibungen kommen. Jemand sagte mal, Deutschland ist eine Mördergrube geworden. Ich weiß nicht, wer von euch auch daran Anteil hat. Das ist schon eine schlimme Sache. Aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden. Wir haben hier eine Themenwoche, die nennt man auch Evangelisation. Ich sagte schon mal, eine Evangelisation ist eine christliche Veranstaltung. In einer Evangelisation spricht man hauptsächlich über Gott und über den Menschen. Ich sage das jetzt nochmal für die, die vielleicht heute das erste Mal hier sind, damit sie gleich so richtig den Einstieg bekommen. Man versucht anhand der Bibel so gut wie möglich über Gott zu reden, aber auch über den Menschen so gut wie möglich den Menschen zu zeigen anhand der Bibel. Und die Bibel lehrt uns, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass der Mensch seit dem Sündenfall ein sündiger, verlorener Mensch ist. Er ist sogar seit dem Sündenfall von Gott getrennt. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite ist der sündige Mensch und dazwischen eine ganz dicke Wand. Aber jetzt steht der Mensch nicht einfach da hinter dieser Wand, getrennt von Gott, sondern er ist in Bewegung. Er geht immer weiter von Gott weg. Jede Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Verderben. Wir sind alle in einer von Gott Wegentwicklung. Die Bibel spricht ja viel über das Sterben, aber sie spricht auch sehr viel über Auferstehung, über Gericht, über die Ewigkeit. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die über diese Erde gegangen sind und gehen, ewig verloren sind. Gott will das nicht. Nein, Gott will das überhaupt nicht. In der Bibel steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In der Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben und so weiter und so weiter. Gott hat die verlorene Welt lieb und Gott ist in seiner Liebe so weit gegangen, dass er das Liebste, das er hatte, seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Jesus Christus, der von Ewigkeit beim Vater war, er hat ja keinen Anfang. Jesus ist Gott, ein Teil der Gottheit. Jesus, der von Ewigkeit beim Vater war, hat vor ungefähr 2000 Jahren die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er erniedrigte sich selbst, steht in der Bibel. Er kam auf diese Erde und dann bekam er von Maria, einer Jungfrau, einen Leib. Maria kam nicht in Erwartung durch Geschlechtsverkehr mit Josef, sondern in der Bibel steht geschrieben, dass Jesus vom Heiligen Geist gesandt wurde. Vom Heiligen Geist wurde er gesandt und von Maria bekam er seinen irdischen Leib. Und dann lebte Jesus ungefähr 33,5 Jahre hier auf der Erde. Er war Gott und Mensch zugleich. Die Bibel spricht oft von Gottes Sohn, Menschensohn. Jesus lebte auf dieser Erde, ohne je eine Sünde getan zu haben. Jeder andere Erdenbürger hat gesündigt. Jeder, auch die großen Religionsstifter und die Propheten und die Apostel und die Heiligen aller Zeiten, Maria und wie sie auch heißen. Es hat nie einen Mensch gegeben, und wenn er noch so fromm gelebt hat, der ohne Sünde war. Alle Menschen haben gesündigt, steht in der Bibel. Alle, wirklich alle, ohne Ausnahme, und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Nur Jesus Christus war ohne Sünde. Und darum kann auch nur er ganz allein die Menschheit retten. Es gibt keine Rettung im Islam oder im Buddhismus oder in irgendeiner anderen Religion. Die Religionen sind von Menschen ausgedacht, von Menschen erfunden. Alle Religionen sind ein Machwerk von Menschen, und dahinter stehen meist gute Absichten und guter Wille. Man wollte etwas Gutes tun, und manche Leute strengen sich unheimlich an, um all das zu erfüllen, was da geboten wird. Aber es ist am Ende alles umsonst. Das Evangelium ist das Einzige, das von oben kommt. Alle Religionen sagen uns, was wir tun müssen. Im Evangelium wird uns gesagt, was Gott getan hat. Wir dürfen das Geschenk annehmen. Gott hat seinen Sohn geopfert. Jesus, der nie eine Sünde getan hat, hat unsere Sünde auf sich genommen, ist damit ans Kreuz gegangen und auf Golgatha stellvertretend für uns gestorben. Theoretisch könnte die ganze Welt gerettet werden, weil Jesus für alle sein Blut und Leben gegeben hat als Lösegeld. Der Vater hat ihn dann auferweckt von den Toten und ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Man kann natürlich nicht durch diese Tür hindurch hopsen und den ganzen Schmutz mitnehmen. Das geht nicht. Wer gerettet werden will, der muss zur Tür kommen, der muss sein schmutziges Kleid ausziehen, der muss sein altes Leben ablegen. Die Bibel nennt das Bekehrung. Wenn jemand fragt, was ist Bekehrung, das ist ganz einfach. Jemand kommt im Gebet zu dem Herrn Jesus und bittet ihn um Vergebung aller seiner Sünde. Das ist Bekehrung. Und dann macht das Blut Jesu Christi ihn rein von aller Sünde. Und dann geht er durch die Tür hindurch. Er nimmt Jesus Christus in sein Herz und Leben auf. Er macht mit Jesus einen Bund für Zeit und Ewigkeit. Und dann geht er mit ihm, er lebt mit ihm. Und die Bibel sagt, solche Menschen, die sich bekehrt und Jesus aufgenommen haben, sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die haben den Heiligen Geist in ihrem Geist. Die haben ewiges Leben. Und sie werden dann mit Jesus Christus wandeln, ihm nachfolgen als Jünger. Und sie sind gerettet für die Ewigkeit. Morgen früh noch etwas mehr darüber. Ich habe jetzt diese paar Sätze eigentlich nur gesagt für die, die heute das erste Mal hier sind. Vorhin haben ja doch eine ganze Reihe Leute die Hand gehoben. Und manche waren vielleicht noch nie oder kaum einmal in so einer Veranstaltung. Und für sie ist vieles ganz neu. Und damit Sie gleich so richtig den Einstieg haben, darum diese einleitenden Gedanken. Jetzt möchte ich den Bibeltext lesen, den ich mir für diesen Abend ausgesucht habe, und dann fortfahren im Thema. Das steht im Lukas-Evangelium. Das nennt man darum so, weil es Lukas geschrieben hat. Im Lukas-Evangelium Kapitel 14 steht von Vers 16 an: Jemand gab ein großes Abendessen und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendessens, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Da ließen sie sich alle nacheinander entschuldigen. Der erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen, um ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sagte, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, um sie mir anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sagte, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe Arme, Verkrüppelte, Blinde und Lahme herein. Und der Knecht kam wieder und sagte, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber immer noch Platz da. Und der Herr sagte zu dem Knecht, dann geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Und ich sage dir, dass keiner von denen, die zuerst eingeladen waren, an meinem Abendmahl teilhaben wird. Ich habe in diesen Tagen, obwohl ich nur eine Woche hier war, manches zweimal gesagt und manches sogar noch öfter. Ich habe mich einige Male wiederholt. Das habe ich nicht getan, weil ich nichts anderes wusste. Die Bibel ist ja so ein dickes Buch, da kann man ein ganzes Jahr jeden Abend reden. Sondern ich habe manches wiederholt, weil manches einfach so wichtig ist, dass man es wieder und wieder sagen und hören muss und damit es auch der Letzte hört und versteht. Wir haben uns hauptsächlich in diesen Tagen mit Jesus und mit seinem Werk beschäftigt. Jesus Christus war einzigartig, einzigartig. Man kann ihn gar nicht vergleichen. Schon seine Geburt war sehr ungewöhnlich. Ihr Lieben, Jesus hatte keinen Vater auf der Erde. Jeder andere, der geboren wird, hat eine Mutter, die ihn geboren hat, einen Vater, der ihn gezeugt hat. Manche kennen ihren Vater nicht, aber alle haben einen Vater auf der Erde, nur Jesus nicht. Sein Vater war der Vater im Himmel, er ist von einer Jungfrau geboren. Auch sein Tod war den Gesetzen des Todes widersprechend. Ihr Lieben, Jesus starb keinen natürlichen Tod. Jesus starb auch nicht, weil er zu viel Blut verloren hatte. Jesus starb auch nicht, weil er keine Luft mehr bekam. Der Kreuzestod ist normalerweise ein Erstickungstod. Das ist das Grausamste, das Menschen sich je ausgedacht haben. Das weiß man heute, das sagen uns Wissenschaftler. Das ist die grausamste Todesart, die es überhaupt gibt. Ein Gekreuzigter konnte, wenn er ein starker, gesunder Mann war, bis zu 3 Tagen lebend am Kreuz hängen. Er war ja an den Füßen festgemacht und an den Händen und dann hing er da tagsüber in der glühenden Sonne. Und wenn dann die Kräfte ihn verließen, dann sackte der Körper runter und dann wurden die Lungen zusammengequetscht, bis er fast keine Luft mehr bekam. Und dann hat er sich wieder hochgezogen und wieder hochgestemmt und wieder durchgeatmet, bis er einfach nicht mehr konnte und dann die Lungen so zusammengequetscht waren, dass er schließlich erstickte. Und um den Gekreuzigten diese furchtbaren Qualen etwas abzukürzen, hat man ihnen in der Regel nach einem halben Tag die Unterschenkel abgeschlagen und dann konnten sie sich nicht mehr stützen, hatten sie nur noch die Arme, dann haben sie sich vielleicht auch noch 10-mal hochgezogen, aber dann erstickten sie qualvoll. Jesus wurde gekreuzigt und neben ihm noch 2 andere Männer, Verbrecher. Und als man dann zu ihnen kam, nach 6 Stunden ungefähr, und ihnen die Beine abschlagen wollte, da wunderten sie sich, dass er schon gestorben war. Die beiden Verbrecher, die lebten noch. Jesus wurde um 9 gekreuzigt und am Nachmittag um 3 starb er. Und dann wurden irgendwann die Soldaten losgeschickt, jetzt tut euer Werk. Und dann kamen sie zu Jesus und wunderten sich, das war nicht normal, sie wunderten sich, dass er schon gestorben war. Ihr Lieben, Jesus starb in dem Augenblick, in dem er sterben wollte. Er hat vorher gesagt, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich gebe es von mir selber. Ich habe Macht, das Leben zu geben und ich habe Macht, das Leben wiederzunehmen. Und als Jesus wusste, dass alles erfüllt war, dass alles vollbracht war, er hatte sich als Opferlamm zur Verfügung gestellt. Er hatte die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen und da hing er stellvertretend für dich und für mich. Nachdem er alles gesagt hatte, was zu sagen war, da hat Jesus gerufen, Vater, und jetzt befehle ich dir meinen Geist in deine Hände. Und im nächsten Augenblick hing eine tote Hülle am Kreuz. Jesus gab sein Leben für uns. Ihr Lieben, Jesus war einzigartig. Jesus hatte keine Kornfelder und keine Fischereigebiete, aber er speiste 5000 Menschen mit einem Mahl und behielt noch Brot und Fische übrig. Jesus ging nicht auf Teppichen und samtweichen Läufern, aber er ging auf den Wogen des Sees in Galiläa und sie trugen ihn. Als er starb, manche sagen ja, er war der größte Wohltäter der Menschheit, als er starb, da haben nur wenige um ihn getrauert. Aber eine Finsternis, eine große Finsternis kam über das Land. Eigentlich hätten die Leute zittern sollen wegen ihrer Sünde. Sie taten es nicht, aber die Erde bebte unter ihren Füßen. Die Bibel sagt, dass ein großes Erdbeben in Jerusalem geschah, als Jesus starb. Die Erde, die sein Blut gerötet hatte, die Erde konnte seinen Staub nicht fordern. Verwesung konnte seinen Leib weder anrühren noch zersetzen. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden und lebt. Und was könnte uns daran hindern, wie Thomas auszurufen, mein Herr und mein Gott? Ihr Lieben, die Bibel ist die Geschichte dieses Mannes. Dieses einmaligen, ungewöhnlichen Mannes. Sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament. Jesus war aber nicht nur ein Mann wie irgendein Mann, sondern Jesus war Gott. Jesus war ein Teil der Gottheit. Jesus war eigentlich der Schöpfer. In der Bibel steht geschrieben, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Durch Jesus wurde die ganze Welt geschaffen. Jesus ist das Zentrum aller Ziele und Planungen Gottes. Wenn einer von uns, angenommen, heute eine Bibel in die Hand bekäme, oder nehmen wir mal an, nur das Alte Testament. Die Bibel besteht ja aus dem Alten Testament. Vorne ist das Alte Testament, der größte Teil ist das Alte Testament. Und hinten ist das Neue Testament. Angenommen, jemand bekäme heute ein Altes Testament in die Hand gedrückt, nur das Alte Testament, und er würde dann loslegen und lesen, lesen, lesen von der ersten bis zur letzten Seite, dann hätte er ganz bestimmt den Eindruck, dieses Buch spricht immer, immer wieder von einem, der kommen soll. Immer wieder wird da einer verheißen, der kommen soll, der was Großes tun soll, ein Retter soll kommen, ein Messias soll kommen, und schließlich ist das Buch zu Ende und er ist immer noch nicht da. Das Alte Testament spricht vorausschauend über Jesus und es wird abgeschlossen, bevor er kommt. Wenn jemand das Neue Testament zum ersten Mal in die Hand bekäme und würde es von der ersten bis zur letzten Seite durchlesen, dann hätte er den Eindruck, dieses Buch spricht von der ersten bis zur letzten Seite über einen, der gekommen ist aus einer anderen Welt, der etwas ganz Bestimmtes getan hat und wieder zurückgegangen ist. Das Neue Testament spricht rückblickend über denselben Jesus. Das Alte Testament wurde geschrieben, bevor er kam. Das Neue Testament wurde es geschrieben, als er schon lange wieder weg war. Und dazwischen liegt ein großer Zeitraum. Und diese beiden Bücher, das Alte Testament und das Neue Testament, die beiden Bücher wurden zusammengetan und das ist heute unsere Bibel. Aber wir wissen heute, dass die Bibel eigentlich nicht aus zwei Büchern besteht. Das Alte Testament besteht aus 39 einzelnen Büchern. Und das Neue Testament besteht aus 27 einzelnen Büchern. Und diese 39 und 27, im Ganzen 66 Bücher, die wurden zusammengetan und das ist heute unsere Bibel. Ihr Lieben, und jetzt hört und staunt, bitte denkt mal gut mit. Diese 66 Bücher wurden geschrieben in einem Zeitraum von 1500 Jahren. Von beinahe 40 verschiedenen Menschen, die sich größtenteils überhaupt nicht kannten, nie gesehen hatten, sogar unterschiedliche Sprachen hatten, in unterschiedlichen Ländern lebten. Fast 40 Menschen haben was geschrieben. In einem Zeitabschnitt von 1500 Jahren. Menschen, die sich nicht absprechen konnten. Jeder hat etwas geschrieben. Und diese 66 Bücher wurden zusammengetan. Und das ist heute unsere Bibel. Normalerweise müsste das ein Kauderwelsch sein. Aber wenn du das liest, Hast du nicht den Eindruck, da haben fast 40 Leute dran geschrieben? Du hast den Eindruck, das hat einer geschrieben. Das passt alles so zusammen. Das ist ein Buch. Wie ist denn das nur möglich? In der Bibel steht geschrieben, heilige Menschen haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Die Bibel ist nicht Menschenwort, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Gott hat ihnen diktiert, was sie schreiben sollten. Und darum stimmt das alles so wunderbar zusammen, von der ersten bis zur letzten Seite. Wenn man die Bibel liest als Neuer, dann merkt man, in der Bibel ist unheimlich viel von Blut die Rede. Durch die ganze Bibel hindurch fließt ein roter Strom. Opfer, Opfer, Opfer. Oh, wie viele Tausende, Zehntausende Opfertiere sind geschlachtet und das Blut wurde dann am Altar vergossen. Und den Höhepunkt haben wir schließlich auf Golgatha. Da fließt Blut. Da hängt der Sohn Gottes am Kreuz und das Blut fließt auf die Erde. Das Blut ist das Lösegeld für die verlorene Welt. Ihr Lieben, Golgatha ist kein Zufall. Golgatha ist auch kein Justizirrtum. Da ist nicht zufällig ein guter Mensch in böse Hände geraten, sondern Golgatha ist genau im Plan und im Willen Gottes. Jesus ist vom Himmel auf diese Erde gekommen. In der Bibel steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Jesus ist auf diese Erde gekommen, ist Mensch geworden, sonst hätte er ja kein Blut gehabt. Er ist Mensch geworden, er hat vieles getan. Jesus hat vieles getan, als er hier auf der Erde war. Aber das, was er sonst noch getan hat, das hätten auch andere tun können. Damit hätte Gott auch irgendwelche Propheten beauftragen können. Aber ein Prophet hätte uns nicht retten können, denn der hatte ja selbst Sünde. Jesus Christus war der Einzige, der keine Sünde hatte. Sein Blut war rein. Jesus kam eigentlich nur zu dem einen Zweck auf die Erde, sein Blut zu vergießen für uns, um eine verlorene Welt zu retten. Ungefähr 3,5 Jahre hat Jesus öffentlich gewirkt. Mit ihm fing ja das Christentum an. Aber Jesus kam nicht, um ein neues Glaubensbekenntnis einzuführen. Jesus kam nicht, um eine neue Religion zu stiften. Ihr Lieben, jede Religion, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, jede Religion ist im besten Fall ein ganz primitiver Versuch einer Selbsterlösung. Durch Religion kommt man Gott keinen Millimeter näher. Religion ist in Wirklichkeit ein menschlicher Selbstbetrug. Religion führt immer in die Sackgasse. Durch Jesus kam eine Umwertung aller Werte. Jesus Christus hat etwas ganz Neues gebracht, eine ganz neue Möglichkeit. Er verkündigte einen ganz neuen Lebensweg, einen Weg zum Leben. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich gehe jetzt ans Kreuz und sterbe für die verlorene Welt und dann werden alle gerettet, dann gibt es nur noch einen Weg heim ins Vaterhaus. Das hat Jesus nicht gesagt. Sondern Jesus hat gesagt, gestern Abend haben wir den Text gelesen aus der Bergpredigt, wo Jesus die ganze Menschheit in zwei Teile teilt. Da sagt Jesus, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Von Natur waren wir alle auf dem Weg. Alle ohne Ausnahme. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele sind es, die da hineingehen. Und dann sagt Jesus, aber der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Nur wenige sind es, die ihn finden. Es gibt einen neuen Weg. Es gibt eine Tür zum Leben. Und es gibt einen Weg nach Hause. Es gibt zwei Wege. Der alte Weg von Gott weg, der besteht immer noch. Und es gibt einen neuen Weg, einen Weg nach Hause. Stell dir einmal vor, wir wären auf der Autobahn. Da ist das ja so. Ein Weg führt in die Richtung und ein Weg führt in die Richtung. Und diese beiden Wege sind ganz dicht beieinander. Aber dazwischen ist meist eine Leitplanke. Eigentlich ist die Autobahn eine Einbahnstraße. Alle, die auf der Seite sind, die fahren alle in die Richtung. Nun, manchmal gibt es Geisterfahrer, aber das ist dann etwas Furchtbares. Eine Autobahn ist eigentlich eine Einbahnstraße. Auf der Seite, alle fahren in die Richtung. Und auf der anderen Seite, hinter der Leitplanke, da ist auch eine Einbahnstraße. Da fahren alle in die Richtung. Und jetzt stell dir einmal vor, du wärst auf der Autobahn, hast es sehr eilig. Du hast die Nachricht bekommen, dass einer deiner liebsten Angehörigen im Sterben liegt. Vielleicht dein Vater. Dein Vater möchte dich so gern noch einmal sehen. Er möchte dir noch einmal die Hand drücken und dir noch etwas sagen. Und der Arzt hat gesagt, es geht zu Ende. Es kann noch ein paar Stunden gehen, aber das Herz wird schwächer, es geht zu Ende. Die Nieren versagen. Und jetzt kommt die Nachricht. Und du bist auf der Autobahn und fährst. Du möchtest so gern den Vater lebend antreffen. Mit einem Mal siehst du ein Schild und siehst, ich bin auf der verkehrten Seite. Ich habe in meiner Aufregung die falsche Auffahrt erwischt in der Nacht und fahre hier mit hoher Geschwindigkeit genau in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht bist du erst in diese Gegend gezogen und kennst dich noch nicht so genau aus und jetzt ist das Missgeschick passiert. Du bist auf der verkehrten Seite. Ihr Lieben, das ist schlimm, wenn man das nicht merkt. Es ist ganz schlimm, wenn man das nicht weiß. Und dann fährt man und fährt man. Aber wenn man dann merkt, ich bin auf der verkehrten Seite, was dann? Bei der nächsten Abfahrt wirst du runterfahren. Und dadurch, durch die enge Pforte, auf der anderen Seite wieder rauf. Und dann in die richtige Richtung. Ihr Lieben, genau das geschieht. Es geschieht hier jeden Abend. Menschen hören die Botschaft und mit einem Mal merken sie, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich bin nicht besser als andere Leute, so darf es nicht weitergehen. Aber Gott liebt mich, Gott will nicht, dass ich verloren gehe. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott hat Jesus geopfert zu meinem Heil. Ja, wie wird man gerettet? Indem man sich bekehrt und Jesus aufnimmt. Manche Leute ärgern sich ja über das Wort Bekehrung. Für meine Ohren ist das eines der schönsten Worte in der Bibel. Kommt über 100 Mal vor in der Bibel, dass es überhaupt so etwas gibt, dass jemand, der jahrelang oder jahrzehntelang in die falsche Richtung gelaufen ist, umkehren darf, sich bekehren darf. Wenn ein Mensch merkt, ich bin ein verlorener Sünder, aber Jesus starb für mich und er bleibt stehen. Und dann kehrt er um und geht zu Jesus, zur engen Pforte, legt sein ganzes altes Leben dahin, bittet um Vergebung, geht durch die Tür hindurch, nimmt Jesus auf in sein Herz und Leben, um dann mit Jesus in einem neuen Leben zu wandeln. Oh, wie froh bin ich, dass das immer wieder geschieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass heute Abend einige hier sitzen. Die sind immer noch auf dem breiten Weg, auf dem Weg, der von Gott wegführt, und sie haben das noch gar nicht richtig registriert. Vielleicht haben sie noch nie eine richtige Predigt darüber gehalten. Also was heute alles gepredigt wird, also da stehen mir manchmal die Haare zu Berge. Vielleicht hast du noch nie eine richtige Auslegung darüber gehört, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Wie wird ein Mensch gerettet? Man wird ja nicht gerettet durch eine Kindertaufe oder durch eine Firmung oder Konfirmation oder dadurch, dass man im Posaunenchor bläst oder in der Kinderarbeit hilft oder die Orgel spielt oder Theologie studiert. Dann gerettet wird der Mensch, der einmal seinen verlorenen Zustand erkannt hat und dann im Gebet zu Jesus kommt, ihm sein ganzes altes Leben bringt wie ein schmutziges Kleid. Das nennt die Bibel Bekehrung. Und dann Jesus aufnimmt in sein Herz und Leben, um wiedergeboren zu werden. Und dann mit Jesus in einem neuen Leben zu wandeln. Vielleicht hast du das noch nie so gehört, noch nichts darüber gelesen. Vielleicht hast du einen Arbeitskollegen, der bekehrt ist, aber der hatte nie den Mut, mit dir mal offen darüber zu reden. Das ist ja auch eine Not. Es gibt manche Leute, die sind schon jahrelang bekehrt und irgendwie, sie kommen da nicht mit raus. Sie schämen sich, darüber zu reden oder was weiß ich. Darum habe ich immer wieder hier Mut gemacht. Geb doch die Kassetten weiter. Geb doch die Kassetten weiter. Wird ja alles erklärt. Dann brauchst du gar nicht mehr viel sagen. Kannst du dem Arbeitskollegen einmal sagen, du, ich habe da Vorträge gehört und ich könnte mir denken, dass dich das auch interessiert. Ich leihe dir mal eine Kassette. Hör dir doch mal an. Der fährt ja jeden Tag mit dem Auto hin und her oder zu Hause hat er einen Kassettenrekorder. Seht, gestern Abend kam ein Mann in die Seelsorge, kam vom Elsass. Er wollte sich bekehren. Dann habe ich gefragt nach seiner Vorgeschichte. Schon irgendjemand in ihrer Familie oder Verwandtschaft bekehrt? Da sagt er, ja, mein Bruder, Er hat sicher viel für sie gebetet. Sagt er, das denke ich schon. Ja, und dann sagt er, er hat auch schon Kassetten gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob der Bruder sie ihm gegeben hatte oder wahrscheinlich. Er hat Kassetten gehört. So wurde er vorbereitet. Und gestern Abend kam er hierher und dann war das innerlich klar. Das stimmt, das ist wahr, so ist das. Und eigentlich will ich das ja. Und er hatte den Mut, runterzukommen, dem roten Pfeil nach zum Seelsorgerraum. Wir konnten zusammensitzen, waren noch andere da, miteinander reden. Ich habe das erklärt, wir haben zusammen gebetet. Und er war dann so froh. Der ging dann froh und dankbar heim. Gestern Abend hat er die Lebenswende erlebt. Das alte Leben abgelegt am Kreuz und Jesus aufgenommen als einen Heiland und der Retter. Nachdem der Sündenfall gerade geschehen war, kam Gott zu den Menschen und dann rief Gott Adam. Adam, das heißt auf Deutsch Mensch. Adam, wo bist du? Also das muss dem durch Mark und Bein gegangen sein. Adam, was hast du gemacht? Wo bist du? Warum fragt Gott, Adam, wo bist du? Ich kann euch sagen, die Bibelstelle hat mir mal Not gemacht. Da war ich schon eine ganze Zeit bekehrt und ich predigte sogar schon. Und irgendwie kam ich dann mal wieder zu dieser Bibelstelle und dann wurde mir das zu einem richtigen Problem. Ich habe gedacht, wieso fragt Gott, Adam, wo bist du? Gott ist doch allwissend. Gott wusste doch das. Was sollte eigentlich diese Frage? Aber dann wurde mir etwas klar. Ihr Lieben, Gott wusste wohl, wo Adam war, aber Adam wusste es nicht. Und darum diese Frage, um ihn zum Nachdenken zu bringen. Adam, was hast du gemacht? Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, da fragt Jesus Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Jesus fragt ihn sogar ein zweites Mal, Petrus, hast du mich lieb? Jesus wusste doch das. Und er fragt ein drittes Mal, Petrus, hast du mich lieb? Wenn Gott Fragen stellt, ihr Lieben, dann nie, weil er da im Unklaren ist. Sondern wenn Gott eine Frage stellt, dann immer, weil er uns zum Nachdenken bringen will. Und darum habe ich in diesen Tagen auch so oft hier gefragt. Sag, bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Hast du Heilsgewissheit? Kannst du erzählen von einem Tag in deinem Leben, wo du eine klare Entscheidung für Jesus getroffen und ihn angenommen hast? Bist du sein? Bist du sein Eigentum? Hast du das einmal erlebt und getan? Adam, wo bist du? Viele ahnen nicht, wie weit sie von Gott weg sind. Wenn ich heute Abend fragen würde, sag mal, was tust du alles für deinen Leib? Dann könntest du antworten, wie ein Maschinengewehr. Das und das und das und das und das. Was tust du für deinen Leib? Ich will dann gleich fragen, was tust du für deine Seele? Was tust du für deinen Leib? Natürlich essen, trinken, schlafen ist auch unheimlich wichtig. Körperpflege, Erholung. Was tun wir nicht alles für unseren Leib? Und das ist richtig, das ist nötig. Aber ich wollte ja das andere fragen. Sag, was tust du für deine Seele? Lieber Zuhörer, deine Seele hat Verlangen. Deine Seele hat Hunger. Da innen drin, in einer Kinderstunde würde ich es so sagen, da innen drin, da ist irgendwie so ein leerer Raum. Diesen leeren Raum, den kann nur Gott füllen. Da innen ist eine Sehnsucht. Seit dem Sündenfall ist das so. Dem Menschen fehlt etwas, da ist etwas kaputt gegangen. Und jeder weiß um diese Sehnsucht. Nur machen die allermeisten Menschen dann etwas Verkehrtes, um die Sehnsucht zu stillen. Es gibt Leute, die sagen, Gesundheit ist das höchste Gut. So ein Quatsch. Wenn das wahr wäre, Gesundheit ist das höchste Gut, müssten alle gesunden Menschen sehr glücklich sein und alle Kranken müssten todunglücklich sein. Manchmal ist es sogar umgekehrt. Da sitzt einer im Rollstuhl und seine Augen strahlen. Der würde sicher auch lieber laufen können, aber es ist so, nach dem Unfall, Querschnitt gelähmt. Er hat es irgendwie angenommen und er meistert sein Leben. Er ist Christ und arbeitet sogar mit. Und ein anderer ist kerngesund und ist todunglücklich. Andere sagen, Geld müsste man haben. Oh, wenn ich mehr Geld hätte, dann wüsste ich schon, was ich täte. Wie viele reiche Menschen gibt es, die todunglücklich sind? Geld ist nur ein Zahlungsmittel. Und alles, was du für Geld kaufen kannst, aber auch alles, das kommt immer nur dem Leib irgendwie zugute. Und die Seele bleibt leer. Manche möchten gern berühmt sein und möchten angesehen sein und so weiter. Wie viele berühmte Leute, ja gerade berühmte Leute gibt es, die eines Tages freiwillig aus dem Leben scheiden. Im Alkohol oder vielleicht sogar im Selbstmord enden. Andere sagen, man müsste was zu sagen haben. Mächtig müsste man sein. Oh, in der Regierung müsste man sein und Minister oder sonst was oder Arbeitgeber und nicht Arbeitnehmer müsste man sein. Ihr Lieben, die meisten Mächtigen sind wirklich nicht zu beneiden. Der frühere amerikanische Präsident Clinton, der kriegt eine unheimliche Menge Geld, Monat für Monat, eine Abfindung. Also, wenn man die Zahlen hört, wie ist das möglich? Und das fließt, das Geld fließt. Er war ja schließlich Präsident. Ihr Lieben, der Mann wird Tag und Nacht, wo er geht und steht, von 8 bewaffneten Beamten behütet. Diese Mächte, und er ist gar nicht mehr Präsident. Was ist das nur für ein Leben? Wie viele Mächtige gibt es? Die sind ja, in Wirklichkeit sind das ja ganz arme Schlucker, ganz ohnmächtige Leute, die können ja fast nicht ohne Polizei zur Toilette gehen. Es muss auf alle Fälle erstmal vorher einer gucken, ob da nicht irgendwo etwas liegt, das jeden Moment in die Luft geht. Na, ihr Lieben, unsere Seele hat Hunger. Augustinus sagt, zu dir hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis dass es ruht, o Gott, in dir. Ich möchte euch zwei ganz, ganz wichtige Wahrheiten sagen. Der einzige Weg zu einem erfüllten Leben hier auf der Erde heißt Jesus. Der einzige Weg zu einem wirklich lohnenswerten, erfüllten Leben heißt Jesus. Zweitens, der einzige Weg zum ewigen Leben heißt Jesus. In einem alten Lied heißt es, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Wer deckt sie mit schützenden Fittichen zu? Und dann gibt der Dichter gleich die Antwort, nein. Nein, hier ist sie nicht. Die Heimat der Seele ist droben im Licht. In einem anderen Lied heißt es, das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha. Heimat, Heimat für Heimatlose. Blutstropfen sind's von Golgatha. Heimat für Heimatlose. Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Lieber Mann, du darfst kommen. Liebe Frau, du darfst kommen. Nicht zu mir, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir das nur erklären und dich einladen. Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Diese Gemeinde, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde, kann keinen Menschen retten. Die hat noch nie einen Menschen gerettet. Es gibt Menschen, die werden Mitglied in irgendeiner Kirche und du könntest in 3 Kirchen Mitglied sein und am Ende holt dich der Teufel. Man wird doch nicht gerettet, weil man sich irgendeiner Kirche oder Freikirche anschließt. Nur Jesus kann dich retten. Natürlich ist es gut, wenn man sich einer guten Gemeinde anschließt, wo das Evangelium klar verkündigt wird, wo man Gemeinschaft mit anderen erlebt und gemeinsam dem Herrn dient und den Herrn lobt. Aber retten kann die Gemeinde nicht, der Pastor nicht, der Prediger nicht, der Missionar nicht, der Seelsorger nicht. Das kann nur Jesus. Wer da will, der komme zu mir. Du darfst kommen. Heute ist, was haben wir, den 22. Heute am 22. Februar kannst du kommen. Dieser Tag kann der größte Tag deines Lebens sein. Aber die Entscheidung musst du treffen. Gott will dir, jetzt will ich mal drei Dinge sagen, die er tut, wenn du kommst. Gott will dir alle deine Sünden vergeben. Die Vergangenheit wird gelöscht. Gott will dir neues Leben geben in Jesus Christus. Du wirst wiedergeboren. Und Gott schreibt deinen Namen ins Lebensbuch des Lammes. Du wirst vorgemerkt. Du wirst ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Nun, das, was ich hier predige, das predigen ja viele. Heute Abend gibt es Evangelisationen da und da und dort und offene Abende und Veranstaltungen, wo das Evangelium verkündigt und Menschen eingeladen werden. Das predigen viele. Das hat auch Jesus damals gepredigt und die Leute hörten, die saßen da, nicht auf Stühlen, vielleicht im Gras. Und sie hörten die Botschaft von Jesus. Und was taten sie? Wir haben es gelesen in Vers 18. Und sie fingen an, einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Und was sie sich nicht alles einfielen ließen. Der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft, ich kann nicht kommen. Der hing an seinem Besitz. Der andere sagt, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft. Ich muss jetzt hingehen, um sie zu besehen. Er war ein Sklave der Arbeit. Es gibt Menschen, die arbeiten Tag und Nacht. Sind das nur für arme Menschen? Und wenn sie noch so viel verdienen, was sind das nur für arme Menschen? Jesus sagt einmal, wenn jemand die ganze Welt gewönne, und nehme Schaden an seiner Seele. Was ist das für ein schlechtes Geschäft? Wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die verdienen 3-mal so viel, wie sie eigentlich braucht? Und manche verdienen 5-mal so viel, wie sie eigentlich brauchten. Was wird in unserem Land drauf losgelebt? Und was muss man nicht alles haben? Und viele, 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 viele Dinge sind einfach völlig überflüssig. Was wird da alles reingestopft und getan? Manche Leute verdienen 5-mal so viel. Manche verdienen 10-mal so viel, wie sie brauchten. Und sind immer noch nicht zufrieden. Und Gott sagt, einmal werde ich deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du gesammelt hast? Der dritte sagt, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Oh, der Arme. 3 Tage verheiratet und schon unterm Pantoffel. Ich habe geheiratet. Jetzt ist verboten. Meine Frau ist dagegen. Da hätte er vorher mit ihr drüber reden sollen. Er war ja schon lange, lange, lange eingeladen. Es steht ja geschrieben, dass die Geladenen informiert wurden. Jetzt könnt ihr kommen, das Fest beginnt. Inzwischen hatte er eine Frau genommen. Er hätte sagen sollen, meine Frau ist dagegen und ich will keine Spannungen, darum komme ich nicht zum Fest. Bei ihm waren die Familienbande das Hindernis. Oh, wie viele, viele Menschen werden in die Hölle gehen, in die ewige Verdammnis. Nur weil sie Rücksicht genommen haben auf ihre gottlosen Angehörigen. Da sitzt eine Frau in der Evangelisation 2-3 Mal. Sie hat alles verstanden. Für sie ist alles klar. Ich bin verloren. Ich muss Jesus annehmen. Sonst gehe ich ewig verloren. Sie weiß es ganz genau. Und sie tut es nicht, weil sie Angst hat, dass ihr Mann dagegen ist. Und es könnte dann vielleicht Probleme geben. Nun, viele Männer sind ja auch dagegen. Manchmal ist es auch umgekehrt. Ja, manchmal habe ich sogar den Eindruck, es gibt viele Männer, die sorgen richtig dafür, dass ihre Frauen in die Hölle kommen. Und sie sorgen dafür, dass ihre Kinder in die Hölle kommen. weil sie ihnen nie von Jesus sagen, weil sie ihnen nie behilflich sind, Jesus kennenzulernen. Und wenn sie anfangen, sich damit zu befassen, dann kommen sie sogar mit Verboten. Aber, liebe Frau, selbst wenn dein Mann dir sagen würde, wenn du dich bekehrst, dann lasse ich mich scheiden, bist du immer noch verantwortlich für dein Seelenheil. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter, Mann oder Frau oder Kind oder was mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Als meine Mutter sich bekehrte, mit über 50 Jahren, erst hatte ich mich bekehrt, dann mein Bruder, dann die Schwester, dann der andere Bruder und dann anderthalb Jahre später meine Mutter. Sie war zuerst furchtbar dagegen und mein Vater noch mehr. Und dann kam meine Mutter das erste Mal im Leben mit in eine Evangelisation. Sie saß ganz hinten, hat den ganzen Abend geweint, weil sie mit einem Mal merkte, das stimmt, ist alles wahr, was hier gesagt wird. Sie hatte so schlecht über ihre Kinder geredet, überall. Die Leute haben gemeint, wir wären in einer Sekte gelandet. Darum, in Wirklichkeit waren wir in einer Freikirche, so ähnlich wie hier. Wir hatten Jesus angenommen. Und sie saß da hinten und weinte. Das tat ihr alles so leid. Aber auch ihre Sünde hat sie gequält. Und hat meine Mutter sich bekehrt. Als mein Vater erfuhr, dass meine Mutter sich bekehrt hatte, ist mein Vater ins Wirtshaus gegangen und hat sich vollgesoffen. Er war so voll, dass er nicht mehr gehen konnte. Man musste ihn nach Hause schleifen. Am nächsten Tag sprach das ganze Dorf darüber. Mein Vater war Bürgermeister. Das weiß ich, wie viel der mal wiedergewählt. Er hatte einen guten Ruf. Aber das war zu viel für ihn. Mein Vater war Kirchenvorsteher. Ich weiß nicht, wie oft wiedergewählt. Freund vom Pfarrer, jeden Sonntag in der Kirche. Und dann sprach das ganze Dorf darüber. Und die Leute waren fast alle auf der Seite meines Vaters. Und haben gesagt, der arme Hermann, dass ihm das jetzt auch noch passieren muss. Kinder sind alle in der Sekte und jetzt haben sie die Frau da auch noch hingeschleppt. Was meine Mutter geweint hat nach ihrer Bekehrung. Oh. Manchmal, wenn wir zur Bibelstunde wollten, wir haben gesagt, Mama, wir müssen 10 Minuten, bist du dann soweit? Ah, und dann stand sie da in der Küche und sagt, Jungs, so hießen wir immer, Jungs, soll ich nicht zu Hause bleiben? Ich kann doch auch zu Hause Bibel lesen und beten. Und wenn ich mitgehe, dann nachher müsste Papa wieder suchen. Wenn meine Mutter in die Bibelstunde ging, dann ging mein Vater in die Kneipe vor Wut. Und dann haben wir wieder gesagt, Mama, du musst mitkommen. In der Bibel steht, ihr dürft nicht versäumen die Versammlungen, wie einige sich das angewöhnt haben. Mama, komm mit. Wenn du gehorsam bist und wir gehorsam sind und weiter beten, eines Tages wird Papa sich auch bekehren. Es ging nur noch ein Jahr. Ein Jahr nach meiner Mutter hat mein Vater sich bekehrt. Stell dir vor, meine Mutter hätte aus Rücksicht auf ihren Mann gesagt, also nein, das mache ich nicht. Die Schwierigkeiten, die möchte ich nicht. Sie wären beide ewig verloren. Sie sind ja jetzt schon in der Ewigkeit. Ich freue mich darauf. Wir werden uns wiedersehen bei Jesus. Ich habe ein Weib genommen. Ich kann nicht kommen. Wie schrecklich. Mein Mann ist dagegen. Ich bekehre mich nicht. Meine Eltern wollen das nicht. Ich bekehre mich nicht. Aber es gibt noch so viele andere Entschuldigungen. Jemand sagt, ich war jetzt ein paar Mal hier, ich habe das alles gehört und ich glaube das eigentlich auch, was da gepredigt wird. Aber ich wurde schon einige Male enttäuscht von Christen und irgendwie, nein, ich wurde enttäuscht von Christen. Die taten auch so fromm und nachher haben sie mich enttäuscht. Ihr Lieben, ich sage euch, das ist mir auch schon passiert. Das habe ich auch schon erlebt. Dass ich einen Christen kennenlernte und ich hatte eine ganz hohe Meinung von dem, habe ich gedacht, also das ist ein guter Christ. Jawohl, von dem kann man etwas lernen. Das ist ein guter Christ. Und als ich ihn dann richtig kennenlernte eines Tages und ich hinter die Kulissen sah, da war ich ganz furchtbar enttäuscht. Das gibt es auch. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den Jüngern Jesu. Jesus hatte 12 Jünger. Und der eine war ein Dieb. Das wussten die anderen nicht. Er hat sogar eines Tages seinen Meister verkauft für lächerliche 30 Silberlinge. Es gibt keine Gemeinde auf der Welt, in der alle hundertprozentig in Ordnung sind. In jeder Gemeinde gibt es auch Schwachstellen. Und manchmal schleichen sich da sogar Leute ein, wo man nicht gleich den Durchblick hat und mit einmal merkt man, Mensch, bei dem stimmt es überhaupt nicht. Der tut so fromm, aber in seinem Geschäft oder in seiner Ehe oder was weiß ich wo, oh weh. Ihr Lieben, aber wollt ihr deshalb Jesus den Rücken kehren? Weil es ab und zu mal einen gibt, der fromm redet, aber es ist nichts dahinter? Damit können wir uns doch am jüngsten Tage nicht entschuldigen. Wenn es irgendwo ein Arzt nicht gut arbeitet, ein Kurpfuscher, dann wirst du nicht sagen, ich gehe nie mehr zu einem Arzt. Ich bin mal einem Kurpfuscher in die Hände geraten. Natürlich gibt es Kurpfuscher, aber es gibt auch gute Ärzte. Natürlich gibt es manchmal Leute, die tun fromm und es ist nichts dahinter. Aber wie viele ernste Christen gibt es, die klar und entschieden mit Jesus gehen und auch Vorbilder sind. Da sagt jemand, ich würde mich eigentlich gern bekehren, aber ich schäme mich. Das schaffe ich nicht. Heute ist ja fast jeder in irgendeiner Clique. Vielleicht bist du im Kegelclub oder in irgendeinem anderen Verein. Und wenn du dich bekehrst, irgendwann werden die etwas davon mitbekommen und dann fangen die vielleicht an zu sticheln und zu spotten und zu lachen und du malst dir das jetzt schon aus, wie das dann ist und sagst, also nein, das schaffe ich nicht. Nein, ich würde mich ja gern bekehren, aber den Spott der Leute, den ertrage ich nicht. Ich sage dir, lieber Zuhörer, diese Leute, vor denen du dich jetzt fürchtest, diese Leute, die werden dich am jüngsten Tage verfluchen. Und ich glaube, am jüngsten Tage werden Eltern vor Gericht stehen und ihre eigenen Kinder werden sie verfluchen und sagen, der hat die Schuld, dass ich hier stehe. Mein Vater hat mir nie von Jesus gesagt. Er hat es sogar verhindert, dass ich mit solchen Leuten in Berührung kam. Ihr lieben Väter und Mütter, eure größte und wichtigste Aufgabe in eurem Leben im Blick auf eure Kinder ist, dass ihr eure Kinder mit Jesus bekannt macht. Sonst werden sie euch einmal anklagen am jüngsten Tag. Jemand sagt, ich möchte mich gern bekehren. Aber ich bin zu schlecht. Das habe ich schon, wer weiß, wie oft gehört. Herr Pals, wenn Sie mich kennen würden. Also das wird nichts, was ich alles angestellt habe. Nein, das wird nichts. Du, wenn du das eingesehen hast, dass in deinem Leben vieles verkehrt ist und du vielleicht sogar schon manchmal bei dir gedacht hast, das kann nie mehr gut werden, dann bist du ja gerade einer, der Jesus braucht. Stell dir vor, ein Kind ist so richtig dreckig. Unser Daniel, der wollte mal mein Auto reparieren. Mein Auto stand draußen. Und da war wohl irgendwas mit der Zündung nicht in Ordnung. Jedenfalls kam da hinten aus dem Auspuff so eine schwarze Soße raus. Und Daniel hat das gesehen. Und dann hat er sich einen langen Stock geholt und hinten in den Auspuff gesteckt und hat dann da was rausgezogen, das schwarze Zeug. Wollte meinen Auspuff reinigen. Und das, der sah dann aus, der kam nachher rein wie ein Kaminfeger. Und meine Frau, Dani, was hast denn du, wo kommst denn du her? Und ja, dann kam das raus. Stell dir mal vor, Daniel hätte gesagt, Mutti, brauchst kein Badewasser machen, ich bin viel zu dreckig. Das wird nichts. Naja, aus Kindermund könnte ja mal so etwas kommen. Aber gerade jetzt ist ein Bad nötig, dass man den Dreck wieder wegkriegt. Wenn jemand eingesehen hat, dass in seinem Leben viel verkehrt ist, lieber Zuhörer, genau darum kam Jesus. Gerade dann hast du ihn so nötig. Und wenn jemand sagt, ich kann mich doch nicht einfach verändern. Das sind alles so Entschuldigungen, die so verkehrt sind. Ich kann mich nicht einfach verändern. Nein, du kannst dich auch nicht verändern. Wenn du dich verändern könntest, Hört mal gut, dann hätte Jesus sich das Kreuz sparen können. Du kannst dich nicht verändern, du kannst dich noch so anstrengen. Der Apostel Paulus sagt, wir haben nicht die Fähigkeit. Wir haben seit dem Sündenfall, sind wir von Gott getrennt, wir sind unter die Sünde verkauft. Wir haben nicht die Fähigkeit, das gewollte Gute auszuführen. Du wirst immer wieder straucheln. Du kannst dich nicht verändern, so dass Gott mit dir zufrieden sein könnte. Aber Jesus kann dich verändern. Gerade dazu kam er ja, um dich zu verändern, um dein Leben neu zu machen. Jemand hat mal gesagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und das stimmt. Jesus sagt, ich mache alles neu. Auch eine Entschuldigung, die ich schon so oft gehört habe. Da sagt jemand, ich wollte schon mal, schon länger her, da war ich mal in einer Zeltevangelisation und ein paar Mal, ich habe das alles gehört damals, das hat mich so beeindruckt und ich wollte mich damals schon mal bekehren, aber irgendwie hat das nicht richtig geklappt, ich kam nicht durch. Oder jemand sagt, ich habe auch schon mal so einen Anfang gemacht, aber ich bin dann wieder ins alte Leben zurückgerutscht. Du, wenn das bei dir der Fall ist, ich wollte schon mal, aber ich kam nicht durch, dann möchte ich dir sagen, bitte, bitte komm. Bitte komm und mach einen neuen Anfang. Irgendwas ist damals schiefgelaufen. Vielleicht hat der Seelsorger dich nicht richtig beraten oder was weiß ich. Irgendwas hat da nicht richtig geklappt. Bitte mach endlich ganze Sache. Du kannst heute Abend in die Seelsorge kommen und dein Leben wird neu. Steh wieder auf, komm wieder, mach ganze Sache. Komm in die Seelsorge. Noch eine letzte Entschuldigung will ich erwähnen, die man so oft hören kann. Es ist unheimlich. Es ist unheimlich, dass jemand von der Predigt überführt, überzeugt ist von der Wahrheit und dann sagt, und man muss ihm das abnehmen, dass er das jetzt auch ehrlich meint, er sagt, ich möchte mich mal bekehren. Doch das ist mir jetzt klar geworden, das ist nötig. Ich möchte mich auch mal bekehren. Und ich werde mich auch mal bekehren. Aber das muss ja nicht unbedingt heute Abend sein. Die Bibel sagt, heute, wo du seine Stimme hörst, du hörst seine Stimme nicht jeden Tag. Jesus ist dir nicht jeden Tag so nahe. Es gibt gewisse Höhepunkte im Leben. Da geht plötzlich der Himmel auf und Jesus ist einem Menschen so nahe und der Mensch merkt, Jesus meint mich. Und wenn du diese Augenblicke verpasst, wehe dir. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Ein Dichter sagt, komm noch heut, Seele, sage nicht mehr, morgen ist bessere Zeit. Heute mahnt dich der Geist, heute ruft dich der Herr, eile und komme noch heut. Der gefährlichste Platz auf der Welt, das ist unser Thema. Und ich komme jetzt erst zum Schluss auf das, was ich ausdrücken möchte mit dem Thema. Der gefährlichste Platz auf der Welt ist die lange Bank. Da holt der Teufel die meisten Menschen ab. Von der langen Bank. Das berühmteste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Und einige von euch sitzen da, haben da Platz genommen. Sind schon lange davon überzeugt, dass sie sich eigentlich bekehren müssten. Und haben sogar gesagt, ich mache das dann auch irgendwann mal. Ich finde das gut. Und sie haben Platz genommen auf der langen Bank. Der gefährlichste Platz auf der Welt. Wir hatten eine große Zeltevangelisation bei uns, ganz in der Nähe. Ich war Redner jeden Abend. Es kamen viele Menschen und auch viele haben sich bekehrt. Ehepaare, Männer, Frauen, alte, junge. Viele Jugendliche kamen damals zu Jesus, auch einige Teenager. Und da haben wir Folgendes erlebt. Da kam ein Geschäftsmann, in den mittleren Jahren. Seine Frau war gerade während der Zeltevangelisation im Krankenhaus. Und das hat ihn auch alles sehr berührt. Und er kam ins Zelt. Und das hat ihn so gepackt. Er kam wieder. Den Geschäftsmann kannte jeder im Zelt. Der hat ein so großes Geschäft da. Ich glaube, es gibt in der ganzen Gegend, in den Dörfern überhaupt keinen Menschen, der noch nicht in seinem Geschäft war. Da kaufen ja fast alle ein. Und er saß da und hörte die Botschaft. Und hinterher saßen sie zusammen und tranken Tee. Leute unterhielten sich. Er kam wieder. Es hat ihn gepackt. Irgendwann hat dann noch mal jemand gefragt, Herr so und so, glauben Sie das eigentlich, was Sie hier hören? Und er sagt, das glaube ich. Habe ich noch nie so gehört, aber das glaube ich. Und ich finde das gut, dass ihr so viel für die Jugend macht und für die da vorne singen und machen. Und ich finde das gut. Dann fragte jemand, möchten Sie das nicht auch tun? Ja, ich bin noch nicht so weit, das muss ich noch verarbeiten. Er kam wieder, er war oft da und die Evangelisation ging zu Ende und er hat sich nicht bekehrt. Und dann hat einer aus der Gemeinde ihn einige Male besucht. Der war auch Kunde da und ein Mann in seinem Alter, der das auch gut konnte, mit Leuten anknüpfen und sprechen, hat ihn einige Male besucht, unter vier Augen mit ihm geredet. Und er hat dann rausgefunden, dass der Mann so überführt war und überzeugt war, dass das alles richtig ist. Und der hat sich nur geschämt. Er hat Angst gehabt, dass einige Kunden nicht mehr bei ihm kaufen. Und was sagt seine Frau und seine Kinder? Und er musste da noch drüber nachdenken. Und nach einigen Wochen hat er ihn wieder besucht und wieder mit ihm geredet. Inzwischen war er schon nicht mehr so offen. Inzwischen hat er schon ein bisschen gereizt reagiert und hat ihm dann gesagt, also man soll ihn jetzt in Ruhe lassen. Das muss doch jeder für sich allein entscheiden und das hat doch jetzt auch keinen Sinn, dass er hier alle paar Wochen ankommt und ihn unter Druck setzt. Ja, der Mann ist ganz traurig weggefahren. Es verging noch einige Zeit. Eines Tages kam ich von einem Dienst nach Hause. Ich hatte irgendwo anders eine Evangelisation gehabt, war 2 Wochen unterwegs, kam nach Hause mit dem Auto, kam auf den Hof. Ich hatte da kurz vorher schon Mitarbeiter getroffen, die hatten uns kurz unterhalten und war dann weitergefahren. Meine Frau hatte das auch gesehen. Dann kam ich auf den Hof, wir begrüßten uns und fragte meine Frau, hast du schon gehört, was passiert ist? Ah, nein, was ist passiert? Und dann sagt sie, ihr Lieben, ich kriege fast jetzt noch eine Gänsehaut. Das ging mir durch, als ich den Namen hörte. Sie sagte, Herr so und so ist heute Morgen gestorben. Das ganze Dorf sprach darüber. Herzinfarkt. Auf dem Weg zum Krankenhaus machte er seinen letzten Atemzug. Unbekehrt in die Ewigkeit gegangen. Oh, wie oft, wenn ich an dem Geschäft vorbeifahre, muss ich wieder daran denken. Der Mann war so nahe dran. Der hatte ja schon den Fuß auf der Schwelle und hat ihn dann wieder zurückgezogen. Beinahe bekehret, heißt es in einem Lied. Nahe am Ziel. Beinahe bekehret. Es fehlt nicht viel. Beinahe, oh schlimmer Wahn. Beinahe reicht nicht hinan. Dann bricht der Jammer an. Ewig zu spät. Ich erzähle euch noch ein Erlebnis. Ich hatte eine Evangelisation in einer großen Sporthalle. Da waren Tausende jeden Abend und viele kamen in die Seelsorge und bekehrten sich. An einem Abend, wir saßen schon zusammen im Seelsorgeraum, ich mache das ja immer so, da steht ein Tisch, ich sitze am Tisch. Wenn 2 kommen, sitzen die mir gegenüber. Wenn 4 kommen, sitzen sie mir gegenüber. Wenn 8 kommen, wird die Reihe länger. Ich mache nie einen Kreis, auch keinen Halbkreis. Ich sorge immer dafür, dass die Reihe ganz gerade ist. Und dann kommt die 2. Reihe, die 3. Reihe. Ich möchte nämlich nicht, dass die Leute sich gegenseitig ansehen müssen. Die gucken zu mir und ich sehe sie. Und an dem Abend waren eine Menge Leute gekommen. Und ich war schon am Erklären, da kamen 2 junge Männer. Dürfen wir noch kommen? Ja, natürlich. Wollen Sie sich bekehren? Ja. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Und ich hatte schon einiges erklärt, habe ich gefragt, Warum sind sie nicht gleich gekommen? Aber ich wiederhole jetzt das Wichtigste. Sagen sie, ja, wollten wir ja, aber sie haben da draußen noch diskutiert am Auto. Haben sie selbst ein Auto? Ich habe dann alle gefragt, haben alle ein Auto oder braucht jemand ein Auto von uns? Wir haben Fahrdienst. Wenn jemand ein Auto braucht, brauchen sie nur sagen und so weiter. Also ihr habt ein Auto? Nein, sagten die beiden jungen Männer. Wir sind zu dritt gekommen und das Auto hat der andere und der ist weggefahren. Aha, naja, dann kriegt ihr ein Auto von uns. Wollt er nicht, er war auch in der Versammlung, in der Predigt, ja, sicher. Und wollte er nicht mit hierher kommen? Oh nein. Sie hatten draußen am Auto eine große Auseinandersetzung. Die beiden hatten schon in der Halle gesagt, sie möchten in die Seelsorge. Und dann hat der andere gesagt, also ich fahre jetzt weg, dann seht zu, wie er nach Hause kommt. Und dann sind sie mit ihm raus und weitergeredet. Und der hat dann gesagt, jetzt kommt, entweder ihr kommt oder ich fahre allein. Dann sind sie weitergegangen bis zum Auto. Sie wollten ihn irgendwie gewinnen. Und mit einmal wurde der wütend. Der andere, der stieg ein in sein Auto, hat den Motor angelassen. Also kommt ihr jetzt oder kommt ihr nicht? Und dann haben die gesagt, wir wollen uns bekehren. Und dann mit quietschenden Reifen ist er dann davongefahren. Fluchend, geschimpft und Fensterscheibe rund und fuhr davon. So, das haben die beiden mir da erklärt. An dem Abend haben sie mir noch nicht alles gesagt. Am nächsten Abend habe ich das dann eigentlich erst richtig erfahren, was abgelaufen war. Gut, die beiden jungen Männer haben sich bekehrt und die anderen auch und es war ein gesegneter Abend. Am anderen Abend, ich komme ja immer schon eine Stunde früher am Abend und dann gehe ich in die Gebetsstunde, da kommen dann einige und wir beten noch für den Abend und für die Stadt und so und so, das haben wir da auch gemacht. Wir waren da zusammen in einem Nebenraum und wir beteten. Mit einmal geht die Tür auf und jemand kommt und stößt mich an. Und können Sie mal rauskommen? Da draußen sind zwei junge Männer, die wollen Sie unbedingt sprechen. Bin ich rausgekommen, da standen die beiden, die sich am Abend vorher bekehrt hatten. Und ich begrüße sie, die irgendwie unheimlich aufgeregt. Wie geht's euch? Und naja, nicht so gut. Wieso, was passiert? Ich fragte, habt ihr den anderen auch wieder mitgebracht? Sag, nein, den können wir nicht mehr mitbringen. Wieso nicht? Der ist tot. Wie bitte? Verkehrsunfall? Nein, Arbeitsunfall. Der lernte Elektriker und sie hatten an dem Tag Freileitungen gelegt, Hochspannungsleitungen. Und er hatte oben an dem Hochspannungsmast gearbeitet, an einem Eisenmast. Beim Holzmast, da hat man ja Steigeisen und dann Gürtel. Und bei dem Eisenmast, da kann man ja so hochsteigen. Und da oben hatte er gearbeitet. Natürlich Gurt festgemacht und hatte da geschraubt. Geselle neben ihm hatten die Leitung da oben befestigt. Und dann war alles fertig. Es war Feierabend. Und er war Lehrling und er war da unten beschäftigt, hat das Werkzeug zusammengelesen. Und mit einmal hat er gemerkt, dass seine Kombizange fehlte. Die Isolierzange. Ach, und dann fiel ihm ein, die habe ich da oben gehabt, die habe ich ja da oben eingehakt. Da oben in dem Eisenmast, die hängt noch oben auf dem Eisenmast, los, um die Kombizange zu holen. Ist er da hochgestiegen und hat nicht dran gedacht oder nicht gewusst, dass sein Kollege inzwischen die Trennmesser eingeschoben hatte bei dem Verteiler, Strom eingeschaltet hatte. Und dann kam er mit dem Kopf, ohne Kopfbedeckung, gegen die Hochspannungsleitung. Bekam einen tödlichen Schlag und stürzte dann von oben runter von diesem Strommast. Die beiden konnten mir das fast nicht erzählen. Die standen da und schlotterten. Ihr Lieben, während der ganzen Evangelisation ging mir das immer wieder nach. Ja, ich habe die Geschichte ja nie vergessen, darum erzähle ich sie heute Abend. Was ist das nur schrecklich? Wenn ein Mensch so nahe dran ist, das alles gehört hat, eigentlich alles weiß und dann so reagiert, ohne mich, fluchend davonfährt. Der eine bekehrt sich und der andere flucht. Der eine sagt Ja zu Jesus und der andere sagt Nein. Der eine verlässt den breiten Weg und geht auf den schmalen Weg, um Jesus nachzufolgen und der andere, bei dem anderen geht das alte Luderleben weiter. Lieber Zuhörer, was machst du mit Jesus? Die Evangelisation geht zu Ende. Wir haben jetzt schon den letzten Abend. Was machst du mit dieser Evangelisation? Was machst du mit dem Angebot, das Jesus dir gemacht hat? Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, sagt ein Dichter. Die Rettung ist dir nah. Der ganzen Welt Erlösung bringt das Kreuz von Golgatha. Wenn heute Abend irgendjemand sagen würde, naja, das ist ja Gottes Sache. Nur Gott kann retten. Wenn Gott mich haben will, dann muss er das mir irgendwie zeigen, dann muss er das irgendwie machen. Rettung, das ist ja Gottes Sache. Lieber Freund, du irrst dich. Gott hat alles getan, was zu deiner Rettung nötig ist. Jetzt bist du dran. Ja, soll Jesus denn nochmal für dich ans Kreuz gehen? Soll denn nochmal eine neue Bibel geschrieben werden? Wie viele Predigten musst du denn hören, bis du endlich dein Herz auftust? Gott hat alles getan zu deiner Errettung. Er wartet auf deine Entscheidung. Wenn du heute Abend gerettet werden willst, kannst du heute Abend gerettet werden. Und wenn du heute Abend unbekehrt nach Hause gehst, dann, weil du unbekehrt nach Hause gehen willst. Deine Entscheidung ist entscheidend. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Ihr Lieben, ich habe so bei mir überlegt, entweder es geht ohne Bekehrung, manche möchten das ja so haben, entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus ein Lügner und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt und das glaube ich. Aber dann kommst auch du nicht ohne Bekehrung aus. Jesus möchte, dass du dich bekehrst. Jesus wartet auf deine Entscheidung. Jesus liebt dich. Er möchte dir alle deine Sünden vergeben und in dein Leben kommen und dein Leben neu machen. Er möchte dich retten für alle Ewigkeit. Oh, bitte, hab Mut heute Abend.